Im 13. Jahrhundert lebte der Staufenkaiser Friedrich II. In Sizilien. Er war Kaiser von Römischen und Deutschen Reich. Er war sehr bekannt für seine Liebe für Kunst und Kultur und Wissenschaft. Er hat auch ein Buch geschrieben über die Kunst des Falkners. Er hat eines Tages ein Experiment angeordnet, dass man Kinder von ihren Müttern, von ihren Eltern trennen sollte, damit sie von Ammen aufgezogen wurden. Und zwar ganz weg von allen anderen Menschen, ganz isoliert, nur mit den Ammen zusammen. Und die Ammen erhielten den Befehl, dass sie nichts zu den Kindern, nicht mit den Kindern sprechen durften. Überhaupt nicht. Nicht singen, nicht sprechen, kein Kose. Worte, einfach sowas, unterhalb von Sprache ist ein Hallo oder mein Schätzchen, gar nichts. Der Kaiser wollte wissen, welche Sprache die Kinder sprechen würden, wenn sie kein Wort von irgendeiner Sprache hören würden. Die deutschen Kinder sprechen Deutsch, weil die Eltern Deutsch mit ihnen sprechen. Die hören Deutsch und dann sprechen sie Deutsch. Die Italiener hören Italienisch, was aber diejenigen, die gar nichts hören. Die Kinder starben innerhalb von ganz kurzer Zeit, lange bevor sie ein Wort hätten sagen können, aus Mangel an Liebe. Ich habe das gelesen, ich habe es gegoogelt und man ist nicht 100% sicher, ob das eine wahre Geschichte ist oder nicht. Sie steht in den alten Akten, kurz nach dem Tod des Kaisers. Aber man weiß nicht, trotzdem weiß man nicht ganz 100%, ob es Wahrheit ist. Möchte ich aus Fairnessgründen dazu sagen. Sie ist aber, falls es geschehen wäre, wären die Kinder ganz sicher gestorben, bevor sie irgendwelche Laute von sich gaben, also Worte. Aus Mangel an Liebe und menschlicher Wärme. Wir Menschen brauchen Liebe, menschliche Nähe, Mitgefühl, Beziehungen. Und das schon als Embryo, als Baby, als Kind, unser ganzes Leben lang. Wenn wir gute Beziehungen zu unserer ersten Bezugsperson, meistens die Mutter, haben, dann haben wir später auch gute Beziehungen zu anderen Menschen. Durch die Beziehung zur Mutter lernen wir, mit unseren Gefühlen umzugehen, sie auszudrücken, sie anzunehmen. Wir spüren die Liebe, spüren unseren Wert. Wir lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen und spüren Liebe und können sie auch geben. Antworten mit Liebe. Wer das nicht hat, der hat lebenslang Probleme. Am Samstag habe ich genug zu dem Thema gesprochen, möchte da jetzt nicht auf die psychologische Ebene gehen heute Abend. In Klammern, weil ich es faszinierend fand und jetzt nicht weglassen möchte, wenn Eltern ihren Kindern nicht den freien Ausdruck von Gefühlen erlauben, zum Beispiel nicht Wut oder Angst. Ein Indianer zeigt keine Tränen und so weiter, aber wirklich rigoros, wirklich nicht erlauben. Dann verlieren die Kinder irgendwann die ganze Bandbreite ihrer Gefühle. Sie drücken nur noch ein gewisses Muster aus, eine gewisse ganz enge Bandbreite. Immer Stereotyp, dieselben Gefühle kommen hoch. Die Gefühle sind im Körper gespeichert, in den Organen, im Bindegewebe, in den Gelenken, in den Sehnen, in den Muskeln, überall. Und auch im Gehirn. Wenn wir dann über Jahre unsere Gefühle nicht ein Kind nicht ausdrücken kann, dann verliert es nicht nur die ganze Bandbreite der Gefühle, sondern es verliert auch die Bandbreite der Bewegung. Es wird immer gehemmter und gehemmter in seinem Ausdruck. Das nur kurz dazu. Es gibt sehr, und das geht ganz bestimmt, wird es dem dadurch auch krank, auf die Dauer krank, führt es zu Krankheit. Es gibt sehr viele Langzeitstudien zum Thema Beziehung zwischen Eltern und Kindern und Gesundheit. Wenn jemand, sie haben Menschen im Alter, junge Leute von 20 Jahren ungefähr interviewt und die dann über 30 Jahre ihnen gefolgt und immer wieder bis 40, 45, 50, wie ihre Gesundheit geht. Und sicherlich auch noch Fragen zu den Eltern immer wieder nachgestellt. Diejenigen, die sagten, ich habe eine gute Beziehung zu meinen Eltern, die erfreuten sich guter Gesundheit. Und diejenigen, die sagten, ich habe eine schlechte Beziehung zu meinen Eltern, ich habe schlechte Eltern, die waren hatten doppelt so viel, manchmal bis zu fünffach, ziemlich ernste, schwerwiegende Krankheiten wie Krebs oder Herzinfarkt. Menschen, die gute Beziehungen zu den Eltern hatten, haben später gute Beziehungen zu allen Menschen und kommen gut mit ihren Gefühlen und mit ihren Beziehungen zurecht. Die das nicht tun oder hatten, haben später Schwierigkeiten und fühlen sich einsam. Einsamkeit und Isolation sind für unsere Gesundheit das allergrößte Risiko. Zigaretten rauchen, Alkohol trinken, schlechte Diät und die Erbfaktoren, also Eltern, die auch Krebs hatten oder Herzinfarkt und so weiter. All das zusammen wiegt nicht so viel im Hinblick auf unsere Gesundheit wie Isolation. Wir brauchen also, der Mensch braucht Liebe, Mitgefühl, Wärme, menschliche Bindung. In Beziehungen leben oder in Gemeinschaften leben. Das nicht heißt, dass ihr alle im Kloster leben müsstet, aber eben zu einer Sangha gehören, zu einer Kirche gehören, zu irgendetwas, was uns wertvoll ist, eine Zugehörigkeit empfinden. Möglichst zu mehreren solcher Gemeinschaften, dass wir wirklich gut vernetzt sind, wie man heute sagt. Liebe zu empfangen ist ganz wichtig. Aber es gab keinen Unterschied zwischen Liebe empfangen und Liebe geben. Das war ganz gleichgültig. Wenn Mütter ihren Kindern viel geben oder wir der Sangha viel geben, all das war, für was die Gesundheit anging, gleichbedeutend. Und am gesundesten, am besten für unser ganzes System, für unser Immunsystem, haben die Forscher gefunden, ist es, wenn Menschen sich freiwillig engagieren, als freiwillige Hilfskräfte. Zum Beispiel heute würden wir sagen, Flüchtlingsarbeit, das kann im Altenheim sein, also, oder Altenheim, oder im Kindergarten, oder im Krankenhaus, wo auch immer. Dadurch treten wir aus unserer Isolation in die Verbindung Wir können nicht helfen, ohne dass wir da einen Bezug herstellen und den Menschen eben helfen wollen. Dadurch sind wir verbunden. Als ich das las, dachte ich, das ist ja aber auch schauerlich und scheußlich, wenn Menschen, die schon eine schwere Kindheit hatten, dann sozusagen, ich benutze das Wort bestraft, so kam es mir vor, noch bestraft werden durch Krankheit und frühzeitigen Tod. Natürlich ist da niemand, der sie bestraft, aber sie leiden dann auch noch darunter. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen weiter gelesen und zu meiner Freude haben die Forscher ein bisschen weiter geforscht. Sie haben gefragt, sie haben in der Gruppe derer, die sagen, sie hatten schlechte Kindheit, schwere Eltern, gefragt, haben sie diese Gruppe haben sie unterteilt in zwei Gruppen. Die einen sagen, ich hatte schlechte Eltern, meine Kindheit war nichts, Tür zu, Schluss, war nichts. Diese Menschen haben die schwierigsten Gesundheitsprobleme und den höchsten frühzeitigen Todesrate dieser Gruppe. Die anderen sagten, ja, ich hatte eine schwierige Kindheit, ich hatte schwierige Eltern, aber meine Eltern waren in einer schwierigen Lage. Ich kann sie heute verstehen. Natürlich habe ich als Kind gelitten, aber heute kann ich sie verstehen. Und ich habe Mitgefühl mit ihnen. Oder diese Menschen sagen, ja, ich hatte wirklich eine schwere Kindheit, aber im Nachhinein sehe ich, dass das mir auch geholfen hat. Ich bin dadurch zu einer wundervollen Therapie gegangen, ich kam dadurch zur Kirche, zu Gott, zur buddhistischen Praxis. Ich bin dadurch eine Künstlerin geworden. Ich bin dadurch fähig, heute mit Kindern zu arbeiten, die in ähnlicher Situation sind. Es hat in mir meinem Leben die Gleise so gestellt, dass ich denke, ich habe ein wunderbares Leben und hätte ich nur ein 0815 gute, mittelgute Eltern, gutes Leben, ich hätte es niemals so gehabt. Es war für mich das Beste, was mir geschehen konnte, aber natürlich ist im Nachhinein, damals war es traumatisierend, war es furchtbar. Trotzdem, das hat mir in meiner Entwicklung als Mensch geholfen. Alle Menschen, die das gesagt haben, entweder Mitfühlen, verständnisvoll den Eltern gegenüber war oder einen Sinn in ihrem Leid sehen konnten, diese Menschen konnten dann wesentlich bessere Gesundheit haben und weniger frühen Todesfälle in dieser Gruppe. Und dann dachte ich, es kommt also nicht so sehr darauf an, was geschehen ist, als wie wir es interpretieren. Und unsere Praxis gibt sehr, sehr, sehr viel Hilfe dabei. Ich glaube, für die meisten Menschen, die nach Plum Village kommen oder ins EMB kommen, eines der allerersten Früchte der Praxis ist die Versöhnung mit den Eltern. Wenn wir eine schwierige Kindheit hatten, dann haben wir viele Samen des Leidens in unserem Bewusstsein. Und wir können uns darum kümmern, sie liebevoll zu umarmen, die Gehmeditation machen oder Sitzmeditation, Tiefenentspannung, einfach praktizieren. Und wir können sehen, mein Bild, mein Verständnis von meinen Eltern ist nicht unbedingt meinen Eltern gerecht, ist nicht unbedingt wirklich so sind meine Eltern, sondern das Leid in mir bewirkt, dass ich eben durch eine ziemlich schwarze Brille schaue, dass ich durch die Brille meines Leidens schaue und ein verzerrtes, negatives Bild von ihnen habe. Ich sage nicht, dass es nicht normal, ich sage nicht, es sei nicht normal, so zu leiden unter diesen Umständen. Ich sage, wenn man dieses Leid nicht hatte, sondern die Eltern anschaut, in ihrem Leid, es muss einen Grund geben, warum sie ihrem Kind Leid zugefügt haben. Und das kann nur ihr eigenes Leid sein. Wenn wir verletzt wurden, sagen wir vielleicht, ach, das ist mir jetzt egal, worunter die gelitten haben, ich leide. Und wir müssen uns auch zuallererst um unser eigenes Leid kümmern. Aber dann ist es gut, wenn wir sehen, ja, ich habe meine Vision von meinen Eltern und das hat vielleicht mit ihrem Leben nicht so viel zu tun. Vielleicht habe ich mich nie wirklich in sie reinversetzen können. Es ist wichtig, dass wir durch den Prozess durchgehen. Da sind Schmerzen, da ist Trauer, dass meine Kindheit so war. Das soll nicht unter den Tisch gekehrt werden und unter den Teppich gekehrt werden. Aber irgendwann können wir auch sagen, ich möchte sie noch einmal anders sehen, so wie sie es erlebt haben. Dass wir nicht nur durch die Brille von Ablehnung, von Rachegefühl oder Schamgefühle, dass wir sie ablehnen durch das, was uns geschehen ist, sondern versuchen, in ihren Schuhen zu gehen. Dazu hilft uns zum Beispiel die Übung des 5-jährigen Kindes. Die, nehme ich an, ist in der Münchner Sangha bekannt. Ist in Theis Buch und ich blühe wie die Blume. Was uns auch hilft, ist die Metta-Meditation. Möge ich glücklich sein und möge der Mensch, der mich verletzt hat, glücklich sein. Dass wir dem Menschen, der uns verletzt hat, Freude wünschen, Gesundheit wünschen, uns selbst und dem anderen. Oder die Erdberührung, der Mensch, der mich verletzt hat, hat selbst so gelitten, dass er nicht anders konnte, als uns verletzen, als mich zu verletzen. Dieser Mensch hatte keine Hilfe und hat sein Leid ausgedrückt, unser Leid hat sich ausgedrückt in dem, was dieser Mensch getan hat. Ich wünsche ihm oder ihr, dass sie glücklich ist, damit sie aufhört, andere Leute, andere Menschen zu verletzen. Möge ich glücklich sein, möge der Mensch, der mich verletzt hat, glücklich sein. Und wir können das Beginnen You üben, wenn wir genug in unser Leid und in die Art, wie wir die Eltern schauen, wenn wir das lange betrachtet und damit meditiert und geübt haben, dann können wir auch mit ihnen sprechen, in einer liebevollen Art, die wir unser Leid nicht unterdrücken, aber auch sie respektieren mit ihrem Leben. Ich hatte letztens einen Dharma-Austausch mit einigen Freunden und sie sagten, einige von uns, auch ich, sagten, wir schauen die Eltern, es wurde mir irgendwann in meinem Leben klar und einigen anderen auch, wir schauen die Eltern immer so an im Hinblick auf das, was wir von ihnen wollen oder brauchen und sehen sie nicht wirklich als Mensch, sondern er hat mir dieses und jenes getan oder gegeben oder nicht gegeben und nicht in seinem ganzen Beziehungsgeflecht, in all seinen Bedingungen. Dass wir das sehen und dann zum anderen gehen und sagen, ich möchte mit dir sprechen. Und dann die Praxis des inneren Kindes, das habt ihr scheinbar München der Sangha schon ein Retreat gehabt mit Taifa Ban. Ich möchte es da nur erwähnen. Für mich bedeutet das innere Kind ganz einfach, dass ich nicht sage, der da hat das und das getan, sondern wie geht es mir damit? Wie sind meine Gefühle? Wie war meine Reaktion? Dass ich mich um meinen Schmerz kümmere, statt um die Außen. Der Buddha sagt, wenn jemand dein Haus anzündet, dann kümmere dich um dein brennendes Haus und lauf nicht dem Brandstifter nach. Und das ist für mich durchaus das, was das innere Kind heißt. Komm zu dir und schau, wie es dir geht. Kann ich eine Glocke haben? Ich weiß seit langem, dass Achtsamkeit gut für das Gehirn ist, dass das Gehirn, also Neurobiologen wollen das immer beweisen. Ich habe das immer belächelt. Ich habe gesehen, wie unsere Praxis tausend von Menschen das Leben geändert, das Leben von tausend von Menchen geändert hat. In Plum Village oder im ERB sehe ich das seit 20 Jahren jetzt. Und trotzdem habe ich ab und zu etwas gelesen und dann auch etwas gelernt. Unser Gehirn, man spricht von Neuroplastizität, unser Gehirn kann im Laufe des Lebens sich immer wieder physisch verändern. Die Neuronen, die neuronalen Netzwerke oder Pfade werden angelegt durch das, was wir tun. Wenn wir die nächsten 2 Jahre jeden Tag singen, dann wird sich das ausbilden. Wenn wir stattdessen Handball spielen oder Mathematik üben, wird sich das ausbilden. Und wenn wir Achtsamkeit üben, wird sich dafür ein neuer neuronaler Pfad ausbilden. Durch Achtsamkeit lernen wir, eine Beziehung mit uns selbst aufzubauen. Wir kümmern uns um unsere Gefühle, wir nehmen sie wahr und nehmen sie liebevoll wahr und lassen sie zu. Wir kommen zu unserem Körper und spüren ihn und die Empfindungen in unserem Körper. Durch Achtsamkeit bauen wir eine Beziehung mit uns selbst auf, unserem Körper und Geist. Durch Achtsamkeit können wir dann bessere Beziehungen mit anderen haben, wenn wir zuerst einmal unsere Gefühle und unseren Körper kennenlernen. Neurologen oder Neurobiologen haben festgestellt, dass Menschen, die eine gute Beziehung mit der ersten Bezugsperson, meist die Mutter, hatten, die haben später im Leben gute Beziehungen mit anderen und sie haben, was das Gehirn anbelangt, eine Verdickung im mittleren Bereich des präfrontalen Kortex. Und Menschen, die meditieren, weisen genau, oder Achtsamkeit üben, weisen genau dieselbe Verdickung im mittleren Bereich des präfrontalen Kortex auf. Das heißt, sie erwerben diese Fähigkeit, mit anderen gut, zuerst mit sich selbst eine Beziehung zu haben und dann mit anderen gut umzugehen, durch die Achtsamkeit. Ich habe es 1000-mal gesehen, in Plum Village, im ERB, in den Sanghas international. Aber die Neurobiologen haben es eben auch am Hirn erkannt. Da ist diese Ausbildung, diese Verdickung. Es gibt ein, wenn uns menschliche Fähigkeiten und inzwischenmenschliche fehlen, dann sagen wir immer, ach, das kommt durch die Kindheit. Aber die Neurobiologen schauen, oder Neurowissenschaftler, ich weiß nicht, was Biologen oder Neuro, was auch immer sind, schauen und sagen, zum Beispiel, wenn jemand Mitgefühl und das Wir-Gefühl fehlt, dann haben sie festgestellt, da fehlt eine Verbindung zwischen den Spiegelneuronen und an einem anderen Teil des Gehirns. Spiegelneuronen, wenn jemand weint, dann weinen wir, wenn jemand lacht, dann lachen wir. Und dass wir das, die Gefühle des anderen spüren in uns selbst. Und es gibt einen Neurowissenschaftler und Psychotherapeut, der eine Methode entwickelt hat und eben auch Bücher dazu geschrieben hat, wie sich das Gehirn entwickelt, entsprechend den Beziehungen, die wir hatten als Kind. Und er hat eine Methode entwickelt, dass durch Achtsamkeit diese im Gehirn auffälligen Dinge, es sind keine Krankheiten, sondern einfach, was sich ausdrückt, ein junger Mann, der aggressiv ist, ein Paar, das nicht gut kommuniziert, oder wie gesagt, jemand, der kein Mitgefühl hat, und sie kommen zu ihm in Therapie und er sagt, mach du jeden Tag Gehmeditation, macht ihr Beginning New, sprecht über eure Gefühle, seid achtsam, atmet dabei und so weiter. Er gibt ihnen die Praxis vor allen Dingen und erklärt das am Gehirn, was bei ihnen fehlt oder nicht so gut ausgeprägt ist, dass sie durch die speziellen Achtsamkeitsübungen dann eben diesen Teil ausbilden können. Das ist Daniel Siegel, heißt der Autor, und er arbeitet viel über Achtsamkeit und das Gehirn, falls jemand interessiert. Achtsamkeit also noch einmal als eine grundlegende Übung mit uns selbst und mit anderen in Kommunikation zu treten, in Resonanz zu gehen, auch da, wo man ursprünglich denkt, das kann ich nicht. Also wo ein Mangel durch die Lebensgeschichte ist, durch Achtsamkeit, kann man ihn, wenn man über Dauer, nicht von einem Tag auf den anderen, kann das behoben werden. Unser Gehirn ist also sozusagen ein soziales Organ, es blüht und gedeiht durch menschliche Beziehungen. Unser ganzer Körper ist so, ich hatte vorhin gesagt, wenn wir helfen und liebevoll sind und Liebe erhalten, das ist gut für unser Immunsystem. Wenn ein Mensch sehr traurig ist, kann nahe dabei sein, aufzugeben. Und ein anderer kommt und ihm wirklich liebevoll, verständnisvoll die Hand reicht, dann kann er sein Leben retten. Und genau so hat Tai immer wieder darauf hingewiesen, dass wir die Praxis weitergeben sollten, vor allem auch an junge Leute, dass wir dadurch Leben retten könnten und dass sie sich selbst helfen können und auch aus der Isolation herausgehen können. In unserer Gesellschaft ist leider so das Mitmenschliche, nicht, dass wir eine grausliche, grausame Gesellschaft hätten, aber ist doch das Mitmenschliche jetzt nicht unbedingt an erster Stelle. Da ist viel Wettbewerb, Egoismus, Autonomie und Konkurrenzkampf und vielleicht sehen wir uns sehr nach Liebe und Geborgenheit, aber geben es auf, um Karriere zu machen in unserer Gesellschaft. Oder wir fühlen, wir müssen uns anpassen. Früher hatten wir die Großfamilie, heute haben wir Internet. Und es hat sicherlich sein Negatives, aber durch Skype und was weiß ich was, können wir uns auch verbunden fühlen mit Menschen, die weit weg sind. Und dass wir nicht nur mit den Menschen in unserem Dorf, in unserem Beruf, in unserer Stadt verbunden sind. Wenn wir merken, dass wir einem Menschen etwas bedeuten, dann kann das unser ganzes Leben beeinflussen. Und wenn jemand schwer krank ist und die Liebe eines anderen Menschen erfährt, das kann genug Kraft geben, die Krankheit zu besiegen. Viele Menschen wagen sich nicht, in unserer Gesellschaft zu zeigen, dass sie unglücklich sind, sie traurig sind, dass sie einsam sind. Sie nehmen lieber Psychopharmaka oder Alkohol oder was auch immer, um glücklich zu wirken, um das Leid nicht zu fühlen und auch zu verstecken. Wenn Gruppen wie unsere Sangha oder Selbsthilfegruppen oder auch von Therapeuten geleiteten Gruppen, in den Kirchen, wo immer, gibt es auch immer wieder Gespräche und Möglichkeiten, dass wir sagen dürfen, dass wir von unserem Leid sprechen dürfen und dass wir auch Dinge benennen dürfen, wo wir einen Fehler gemacht haben, wo wir uns schuldig fühlen, wo wir uns schämen und dann trotzdem Annahme erfahren. Und das kann sehr heilend sein. Ich möchte ein kurzes Zitat jetzt lesen. Das Zitat ist von James Lynch, der das Buch The Broken Heart geschrieben hat, in dem er die Beziehung zwischen Einsamkeit, hohem Blutdruck und Herzerkrankungen erforscht hat. Er sagt, Einsamkeit gilt als Killer. Doch wie kommen wir von der Einsamkeit zu hohem Blutdruck oder koronaren Herzerkrankungen? Heute kennen wir zumindest eine Mechanismen, die bemerkenswerten Verschiebungen beim Blutdruck, die eintreten, wenn wir sprechen. Ich stellte fest, dass sich der Blutdruck bei Babys jedes Mal verdoppelte, wenn sie schrien. Eine Zeit lang hielt ich diesen Anstieg nur für eine Stressreaktion. Je länger die Babys schrien, desto stärker stieg der Blutdruck an. Dann kam mir plötzlich die Erleuchtung. Bei dem Anstieg des Blutdrucks handelte es nicht um eine Reaktion. Er war Teil der Kommunikation. Dann erkannte ich, dass dies genau das ist, was erwachsene Patienten tun. Aber ihre Schreie sind nach innen gerichtet. Langsam verstand ich. Der Blutdruck beim Menschen senkt sich, wenn man ihm zuhört, weil wir seine Schreie hören. Ich erfasste, wie eng unsere Sichtweise des Körpers ist. Der ganze Körper ist im Dialog, was wir völlig übersehen hatten, weil wir der Auffassung waren, dass Sprache nur vom Körper getrennt besteht. Eine andere Wissenschaftlerin sagt, der Körper und Geist sind eins, Nama, Rupa, Körper, Geist, also im Buddhismus, also Buddha selbst gebrauchtes Wort Nama, Rupa, heißt Einheit von Körper, und heißt nicht einfach Einheit, sondern drückt sie aus. Es gibt nur ein einziges Wort für Körper und Geist, Körper, Geist. Wie gesagt, Körper und Geist sind eins, Nama Rupa. Unsere Gefühle sind im ganzen Körper gespeichert und bewegen sich durch den ganzen Körper. Und unser System ist eben auf Liebe ausgerichtet. Wenn wir dagegen gehen, weil wir Erfolg haben wollen, weil wir Konkurrenzdenken, Machtdenken haben oder Vergnügen, unser Selbst-Ich will das haben, vorziehen, das können wir tun. Wir können vom Kopf her gelenkt leben. Aber auf die Dauer führt es dann eben zu Krankheit. Sie sieht also Ursache aller Krankheiten darin, dass wir nicht unsere Liebe und die Verbundenheit leben, sondern für das isolierte Ich, das Machtstreben oder was immer wir in unserem Leben verwirklichen wollen. Die Evolutionswissenschaftler sagen ja, natürlich, wir Menschen brauchen Liebe. Wir Menschen brauchen andere Menschen. Das ist, weil wir Säugetiere sind. Säugetiere leben alle in Gruppen. Die Gruppe schützt den Einzelnen und der Einzelne hilft der Gruppe. Und nur wenn wir so leben, dann geht es uns gut und dann geht es der Gruppe gut. Deshalb hat Natur uns so ausgestattet, dass wir nicht nur wissen, was der andere so, wir können den anderen fragen, wie er sich fühlt und es irgendwie gerade noch verstehen, sondern wir spüren mit unserem ganzen Körper, in unserem ganzen Sein, was ein anderer, wenn ein anderer leidet, wenn ein anderer uns liebt, wenn ein anderer sich freut, wir spüren das. Wir können in Resonanz gehen mit dem anderen. Und das ist zur Kommunikation zwischen den Einzelnen, damit wir in der Gruppe helfen können und die Gruppe uns hilft. Das ist nicht ein System für einzelne Menschen, sondern das ist ein System von Verbindung, unser menschliche Art zu leben. Wenn wir uns als Säugetiere sehen, dann verbinden wir uns nicht nur mit unseren Ahnen, den Blutsahnen, Landesahnen und spirituellen Ahnen, sondern verbinden wir uns mit unseren Tierahnen. Verbinden wir uns, können wir uns verbinden bis zum Einzeller, bis zum ersten Zellenleben. Und das gibt uns Kraft, dass wir spüren, dass all das ist in mir, die Lebenskraft, Life Force, das, was die Bäume wachsen lässt, die Tiere, die Katze sich bewegen lässt, das lässt auch mich wachsen und mich bewegen. Von der ersten Zelle, der befruchteten Zelle, bis zu mir heute. Das ist die Lebenskraft. Wir sind nicht nur dieser Körper, wir sind nicht getrennt vom Leben. Wir sind durch die Nahrungsaufnahme, durch so viele Dinge, aber durch unsere Sinne, durch die Sprache, durch das Atmen, durch alles miteinander verbunden. Wir sehen uns meist als diesen Körper und unser Denken und Fühlen. Wir sind wesentlich mehr. Und unser Körper ist wesentlich mehr. Durch unseren Körper sind wir in der Welt, leben wir in der Welt. Durch das Atmen, durch die fünf Sinne, wir hören, sehen, riechen, schmecken, durch den Wahrnehmen, allein sind wir in Kontakt mit der Welt. Das Denken, das kommt dazu, ja. Aber wenn wir nichts wahrnehmen, dann haben wir auch nichts, worüber wir denken können. Es ist die Wahrnehmung, Leben, berühren können wir als Mensch nur, indem wir ja, Kontakt haben, nur durch unsere fünf Sinne. Das Denken ist ein zweiter Schritt dann. Und unser Körper ist weit mehr, als wir ihn halten für diese Materie. In unserer westlichen oder vorwiegend christlich geprägten Tradition oder Geschichte hat der Körper wenig mit Spiritualität zu tun. Wir haben eher das Gefühl, dass er niedrig, schmutzig ist. Heute nicht mehr so, aber früher ganz stark. In den asiatischen Traditionen, Yoga, Tai Chi, Qigong, sind Traditionen, in der es um geistige und spirituelle Entwicklung geht. Und da ist der Körper, wir alle kennen von Akupunktur die Meridiane. Die Meridiane, ja, die sticht man so rein, dann geht es einem besser, ja. Die Meridiane verbinden den Menschen mit dem Universum. Sie sind geöffnet. Wenn die Kanäle verstopft sind, dann muss man eben durch Akupunktur, Tai Chi, Qigong etwas tun. Wir sind verbunden durch diese Kanäle, die geöffnet sind. Die Energie des Universums kommt durch die Kanäle zu uns und überflüssige Energie wird durch diese Kanäle, durch die Meridiane auch wieder aus dem Körper gehen. Form ist Emptiness, Emptiness ist Form. Körper ist Leerheit, Leerheit ist Körper, Form. Form ist Körper, Körper ist Form. Ja, jetzt mache ich mal. Form ist Emptiness, Emptiness ist Form. Ich sage das nie im Deutschen. Form is not other than emptiness. Emptiness is not other than form. Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Form ist nichts anderes als Leerheit. Leerheit ist nichts anderes als Form. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem beiden, der historischen und der letztendlichen Dimension. Ich möchte noch ein Zitat von Albert Einstein lesen und damit auch enden. Ein Mensch ist Teil des Ganzen, das wir als Universum bezeichnen, ein in Zeit und Raum begrenzter Teil. Er lebt sich selbst, seine Gedanken und Gefühle, als etwas von der übrigen Welt getrennt Bestehendes. Es ist eine Art optische Täuschung seines Bewusstseins. Diese Täuschung ist ein Gefängnis für uns, da sie uns auf unsere persönlichen Wünsche und Zuneigung zu den wenigen Menschen beschränkt, die uns am nächsten sind. Unsere Aufgabe muss darin bestehen, aus diesem Gefängnis auszubrechen, indem wir unseren Kreis des Mitgefühls erweitern, um alle Lebewesen und die gesamte Natur zu umarmen.